Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Villa Muttermund.
Hallo, wir sprechen heute über ein kleines Update meiner Schwangerschaft, über das zweite Trimester, denn das ist tatsächlich schon wieder quasi vorbei.
Fast vorbei.
Mhm. Ich musste ja auch googeln, wann das zweite Trimester vorbei ist. Ich hätte es auswendig nicht sagen können. Weißt das du auswendig?
Nie.
Ich glaube, 28. Woche.
Als Hebamme bin ich so wochenweise unterwegs.
Ja, weil ich bin in dieser Schwangerschaft extrem wochenweise unterwegs. Ich weiß tatsächlich nicht, in welchem Monat ich bin, sondern immer nur die Woche, weil die mir halt in der App angezeigt wird. Immer wieder schaue ich da hinein. Okay, wo stehe ich gerade? Welche Woche bin ich gerade? Wie groß ist das Baby? Da wird es einem immer ganz süß in Obst- oder auch Tierbabys angezeigt. Das taugt den Kindern extrem. Mhm. Aber ich wurde jetzt auf der Straße neulich wirklich gefragt, 26. Woche bist du? Na, was heißt das in Monaten? Und ich sage, Gott, keine Ahnung. Und dann habe ich zu Hause das gegoogelt und bin schon Mitte siebtes Monat gewesen. Mhm. Und das klingt natürlich für alle, die gerade nicht schwanger sind oder die auch noch nie schwanger waren, viel greifbarer, weil man weiß, okay, 9, 10 Monate, sowas ist halt eine Schwangerschaft lang. Siebtes Monat, das heißt, du bist nicht mehr ganz am Anfang. Also dann kann man es viel besser einordnen. Und diese Wochen, die helfen wirklich nur Schwangeren, die eben so gerade schwanger sind. Da weiß man, ah, du bist 14., ich bin 26., okay. Mhm. Also das sagt einem das viel mehr was. Und gestern habe ich aber auch mit einer Gynäkologin gesprochen, die gesagt hat, sie arbeitet auch in Wochen. Sie könnte es auch nicht sagen. Du als Hebamme kannst das nicht sagen. Aber deswegen habe ich auch geschaut, das dritte Trimester, also wirklich das letzte Drittel einer Schwangerschaft, startet um die 28. Schwangerschaftswoche. Und ja, da befinde ich mich mittlerweile, wenn diese Podcast-Folge rauskommt. Und deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir wirklich über dieses zweite Trimester. Einerseits, wie es mir gegangen ist, andererseits auch, ja, was da einfach für Inputs auch von dir als Hebamme kommen oder was uns einfach einfällt.
Ja.
Wir sind Rotraud und Valerie, ein Mama-Tochter-Duo aus Wien, und als Hebamme und Babyschlafberaterin sprechen wir in unserem Podcast Villa Muttermund wöchentlich über alle Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Familienleben. Ah ja, dreimal habe ich schon mit meiner Hebammenmama geboren und jetzt geht's für uns in die vierte Runde. Und auch von meiner vierten Schwangerschaft berichten wir hier wöchentlich, ehrlich und mit allen Höhen und Tiefen. Also bleib gerne dran, bis auch mein viertes Kind auf der Welt ist.
Bei dir war das erste Trimester bei dieser Schwangerschaft schon sehr belastet.
Ja, genau, so könnte man sagen. Das erste Trimester war bei mir sehr belastet. Wer jetzt zum ersten Mal reinhört oder die Folgen nicht gehört hat, in meinem ersten Trimester ging es mir psychisch einfach gar nicht gut, physisch auch nicht. Ich habe leider erbrechen müssen, mir war schlecht, ich war sehr müde, ich war erschöpft, aber vor allem das Schlimme war, dass es mir psychisch so, so schlecht ging, dass ich mich auch wirklich in medikamentöse Behandlung begeben habe, und das hat mich Gott sei Dank sehr gerettet und ist jetzt auch am Ende des zweiten Trimesters für mich gar nicht mehr greifbar und völlig absurd. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich das durchlebt habe. Mhm. Und dieses Glück über diese Schwangerschaft und dieses gerne schwanger sein und diese Vorfreude auf dieses Baby, ebenso wie bei den anderen drei Kindern, so vordergründig, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das je anders war. Und ich weiß aber rational, es war anders, es war ganz heftig, es war wirklich schlimm, aber ich denke da auch gar nicht mehr dran. Und deswegen ist es aber hier wichtig, auch nochmal, glaube ich, zu sagen, dass es ein arges erstes Trimester war und wie gut es mir jetzt aber geht. Und ich bin dafür nach wie vor sehr, sehr dankbar. Und wie gesagt, ich kann es eigentlich nicht mehr nachvollziehen. Ja.
Ich spüre so mit dir erstens als Mama, aber auch als Hebamme nicke ich da vor mich hin, weil das zweite Trimester für Gott sei Dank ganz, ganz viele Frauen so der Durchbruch ist, dass es einem körperlich, psychisch um so viel besser geht, dass so ein richtiges Glück der Schwangerschaft ist. Der Bauch ist noch nicht so groß, man spürt das Baby. Also es sind so richtige Highlights. Den meisten Frauen ist nicht mehr übel. Und ich liebe deshalb die Treffen im zweiten Trimester so, weil das so eine gute Zeit ist, dieses Vertrauen in den Körper, in die Schwangerschaft, in sein weibliches Können, in das Baby so richtig aufzubauen. Mhm. Weil das ist im ersten Trimester recht schwer. Mhm. Und wenn es einem dann ja wieder sehr, 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 sehr mühsam wird, vielleicht am Ende vom dritten Trimester, ist es auch nicht so leicht, da im Vertrauen und im Glauben und so weiter zu bleiben. Aber das zweite Trimester ist wirklich das, wo einfach auch alle Gespräche sehr, sehr positiv sind.
Also jetzt in meinem zweiten Trimester muss ich wirklich sagen, habe ich jetzt schon Wehmut in mir, wenn ich mir vorstelle, das könnte meine letzte Schwangerschaft sein, was sehr wahrscheinlich so ist, mhm. sagen wir uns ehrlich, mhm. vier Kinder ist eh eine Handvoll.
Noch nicht ganz, oder?
Naja, stimmt, eigentlich fehlt noch eins, gell?
Also wenn du das jetzt so sagst.
Eigentlich für eine Handvoll müsste man noch mal eins bekommen. Na, man weiß ja nie. Ich finde es ja auch das schönste Geschenk, das mir mein Mann ständig macht, ist, dass er von sich aus sagt, na, schauen wir mal. Man kann es nicht wissen.
Das habe ich auch
kind
schon gehört.
Kind für Kind. Ja. Und das hat mich total verblüfft. Ich glaube, wir werden in einer Folge, wenn ich ihn vors Mikrofon bekomme, auch mal darüber sprechen, wie er das so unsere Kinderwunschreise über die letzten 10 Jahre eigentlich wahrgenommen hat. Dann ist das, glaube ich, für viele Familien sehr, sehr spannend. Aber das ist jetzt wirklich sowas, wo ich wusste, also eines brauche ich noch, ein viertes geht schon noch und danach bin ich bereit abzuschließen. Und ich finde es trotzdem schön, dass da jetzt so eine Offenheit ist, so aller, na, werden wir sehen. Vielleicht ist ja das dann doch noch einmal so herrlich, ja, dass man dann doch noch ein Kind kriegt. Ich kann es mir ehrlicherweise trotzdem nicht vorstellen. Man wird auch älter und wir haben eine Menge Kinder und wir wollen ja die Kinder, die wir haben, auch genießen. Demnach, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es meine letzte Schwangerschaft ist. Ich glaube, das ist nur vernünftig. Und aus dieser Vernunft her kommt aber auch dann sehr viel Wehmut jetzt schon. Und im ersten Trimester natürlich, da war das nicht so, aber jetzt in meinem zweiten Trimester, wo ich da in meinem Glück bin, da ist das schon auch hart zu wissen, okay, diese Kindsbewegungen, die ich da jetzt täglich spüre und wo ich auch meinem Mann gesagt habe, das ist das schönste Gefühl, das es gibt. Und ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man ein Mann ist oder noch nie schwanger war, wie schön das ist, wenn man da einfach immer wieder erinnert wird, dass da ein Baby in einem wächst und da, ja, herumstupst. Das ist einfach wirklich eins der schönsten Dinge für mich persönlich. Ich weiß auch, dass viele Frauen gar nicht gerne schwanger sind und das ist denen auch nicht abzusprechen. Also nicht jeder muss auch in diesem Glück aufgehen. Aber für mich ist dieses zweite Trimester jetzt gerade wirklich so schön, dass ich sage, boah, das nie wieder zu erleben, finde ich jetzt gerade traurig. Ich weiß aber auch, dass im dritten Trimester und gerade gegen Ende auch diese Schwangerschaft sehr mühsam sein wird. Und ich merke auch, dass halt jetzt mit dem zweiten Trimester, jetzt wo das Baby größer wird, die ersten Strapazen halt daherkommen, wo ich auch merke, ja, das ist körperlich einfach dann doch was anderes und es kommen jetzt noch einige Monate auf mich zu und es ist nicht zu unterschätzen. Also bei mir hat jetzt wirklich dann auch begonnen, wie heißt das jetzt?
Du sagst, es ist eine Symphysenschmerzen. Es kann sein von einem Beckenschiefstand oder schon von einer Symphysenlockerung.
Also ich habe einfach gemerkt, dass in der Leistengegend, also dort, wo Schambein auf Oberschenkelknochen trifft, kann man das so sagen?
Nein.
Wie sagt man das?
Wo der Knorpel des Schambeins ist, der Schambeinast ist.
Aber es ist hier.
Das ist der Schambeinast.
Aha, das ist der Schambeinast. Na gut.
Ja,
Also der Schambeinast, das klingt richtig bescheuert.
Das ist, ja, aber das ist die richtige Bezeichnung.
Gut, ich habe gemerkt, wie mein Schambeinast zu ziepen beginnt. Und das hätte mir wahrscheinlich noch gar nicht so viel gesagt. Aber ich bin ja nicht das erste Mal schwanger. Und in meiner dritten Schwangerschaft, also bei Mini, hatte ich das auch. Und es ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach dann weiß, ich hatte das auch, ich weiß, was es ist. Ich weiß, dass es bleibt, wenn man sich nicht drum kümmert. Und deswegen habe ich dann ganz schnell meine Osteopathin halt angeschrieben, ich bräuchte einen Termin. Die ist leider sehr, sehr beliebt und sehr, sehr ausgebucht. Und deswegen werde ich jetzt eine andere Osteopathin probieren, die mich schneller dran nimmt. Ist auch in Ordnung. Ich weiß einfach, das wird mir gut tun, weil das tatsächlich mit einer Osteopathiesitzung dann geklärt war und ich davor aber das länger mitgeschleppt habe, als es eigentlich sein müsste. Im Grunde ist es jetzt auch nicht extrem schmerzhaft oder extrem arg, aber es ist unangenehm und einfach, wenn das Gehen unangenehm ist und ich muss aber als vielfache Mama auch sehr viel gehen, dann ja, lieber schnell hinschauen und da ist es einfach wirklich sehr angenehm für mich zu wissen, okay, hab dich schon, kenne ich schon. Kümmere ich mich drum.
Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man einfach körperliches Unbehagen oder Schmerzen, auch wenn es nicht so arg sind, ja, aber dennoch immer wieder auftauchen, dass man das ernst nimmt. Weil unser ganzes Becken als Frauen ist mit vielen Verbindungen und Bändern versehen. Wir sind oft als Frauen in einem leichten Beckenschiefstand, oft ist ein Bein 1 bis 2 Zentimeter kürzer oder länger. Und das kann gerade in der Schwangerschaft dann im zweiten Trimester beginnen, Schwierigkeiten zu machen. Dass es immer wieder sticht, immer wieder zieht. Und ich kann nur empfehlen, niemand sollte Schmerzen während der Schwangerschaft ignorieren, nicht weil es gefährlich ist für sich selber oder fürs Baby, aber es ist unangenehm. Mhm. Und für sowas gibt's Profis. Deshalb liebe ich Osteopathen, weil die können das zu spüren, dass der Körper links und rechts in einer gleichen Schwingung ist, und die können das korrigieren, und dann ist plötzlich alles wieder gut.
Das habe ich da wirklich ganz, ganz extrem gemerkt. Also das war wirklich nach einer Sitzung einfach weg, und dadurch konnte ich das letzte Drittel dann wieder mehr genießen von der dritten Schwangerschaft. Und ja, das habe ich einfach auch gelernt. Einfach wenn ich merke, es kommt ein Kinkerlitzchen daher, das nicht normal ist, dann ab zu Profis. Und das habe ich jetzt auch wieder sehr stark gemerkt, weil ich schon im Juni bei meiner normalen gynäkologischen Untersuchung mir erbeten habe von meiner Gynäkologin, sie möge auch meine rechte Niere schallen, weil ich sie immer wieder spüre. Nicht schmerzhaft, aber ich spüre, sie arbeitet oder tut. Generell die Nieren sind einfach bei Schwangeren oft betroffen, so könnte man sagen. Erstens, weil die Gebärmutter wächst, das Baby mit seinem Popo eventuell auch auf einer Niere herumwetzt, also es ist einfach eng im Körper, und es sein kann, dass einfach da auch der Harnleiter abgesperrt, abgeklemmt wird, sich dann der Harn staut und das wirklich dann auch zu einer Nierenentzündung führen kann. Und auch das kenne ich einfach schon. Mhm. Ich habe in meiner ersten Schwangerschaft wirklich mit Nierenproblemen zu kämpfen gehabt, war auch unter der Geburt unter Antibiotika, hatte am Vortag noch hohes Fieber, hatte eine akute Nierenentzündung während der Geburt. Und in Schwangerschaft Nummer 2 habe ich auch sofort, als ich die Niere gespürt habe, bin ich sofort ins Krankenhaus gefahren, habe sie schallen lassen. Da wurde festgestellt, ja, sie ist diesmal auch wieder gestaut, habe Antibiotika bekommen, dann was gegessen. In Schwangerschaft Nummer 3 hatte ich gar nichts von der Niere. Aber jetzt, im zweiten Trimester dieser vierten Schwangerschaft, habe ich eben die Niere wieder gespürt. Meine Gynäkologin hat sie dann geschallt und hat gemeint, nein, sie sieht eigentlich nicht auffällig aus. Und ich habe mir gedacht, ja, ich darf sie auch spüren. Es ist auch Sommer, man trinkt vielleicht auch zu wenig. Gerade ich, ja, neige dazu, auch zu wenig zu trinken. Aber jetzt, im Ende meines zweiten Trimesters, hatte ich dann wirklich jetzt 2 Tage, wo ich die Niere sehr gespürt habe, die rechte Niere, wo ich dann auch wirklich einen Tag lang Schmerzen hatte, wo ich im Bett dann auch wirklich gelegen bin und versucht habe, zwar auf der linken Seite zu liegen, dass die rechte Niere sich ein bisschen erholt, aber ich habe dann echt Schmerzen gehabt, und dann auch natürlich durch Googelei, ja, steht dann auch, das beginnt halt auch gerne mit der 26. Schwangerschaftswoche, dass die Niere was hat. Und wir sind dann einfach gestern ins Krankenhaus gefahren. Wir haben die Niere schallen lassen, und auch da war sie nicht auffällig. Aber die Harnstreiferl, oder sagt man so, ist das
der offizielle Begriff? Ja, die Leukozyten haben angeschlagen. Das kann ein Zeichen sein, dass irgendwo im Körper eine entzündliche Reaktion ist. Und du hast Antibiotika bekommen, aber auch was Krampflösendes. Und ich glaube, derzeit hat nur das Krampflösende auch schon geholfen.
Ich habe sie dann aber auch gefragt, wie man vorgehen würde, wäre ich nicht schwanger. Und dann hat sie gesagt, naja, da würde man noch lange keine Antibiotika geben, solange die Niere nicht auffällig ist beim Schall, sondern mal abwarten und viel trinken und mal dieses krampflösende Mittel nehmen. Und ehrlicherweise habe ich das jetzt mal so gemacht, weil Antibiotika, natürlich sagt man, sie gehen nicht aufs Baby, natürlich sagt man, man kann sie ruhig in der Schwangerschaft nehmen. Ja, Antibiotika sind dennoch für den Körper einfach eine Wucht, und es haut dann immer dann trotzdem auch im Gesamtorganismus einiges oft zusammen oder ist jetzt einfach nicht das, was ich leichtfertig nehme. Ist halt so, ich glaube, da ist auch jeder Mensch anders. Aber ich habe dann gewusst, okay, na, dann probiere ich es einmal einfach nur mit diesem krampflösenden Mittel. Habe das dann eins genommen, das ist ja für mich auch schon, wie sagt man,
viel Medikament.
Ja, und außertourlich, weil sie hat dann auch gemeint, ja, also bei Schmerzen kannst du das nehmen. Und ich denke mir immer so, ja, also es sind ja keine Schmerzen, in denen ich untergehe gerade. Also ich bin wirklich nicht wehleidig, ich ertrage das schon, und habe mir aber dann dennoch gedacht, na gut, dann nehme ich zuerst mal dieses Mittel, und habe dann wirklich am Abend festgestellt, okay, es geht wesentlich besser, und habe dann halt mit dir konsultiert. Ich finde, das ist in Ordnung, bist du auch Hebamme. Oder ist doch in Ordnung?
Es ist völlig in Ordnung.
Naja. Ja.
Sicher, solche Fragen kommen immer zu mir. Und ich habe es dir genau das gleiche gesagt, wie ich es anderen Frauen sagen würde. Es ist nicht dringend, weil du hast kein hohes Fieber, du hast keine starken Schmerzen. Es ist auch das Nierenbecken nicht erweitert gewesen, was nachgeschaut worden ist. Das heißt, mit einer Kontrolle kann man dann zuwarten. Wäre da eine Auffälligkeit gewesen, dann hätte ich gesagt, du, wenn das Nierenbecken schon weiter ist, bitte achte auf dich, weil die Niere ist oft ein Organ, das so langwierig schlechter wird.
Ja.
Ja, und dann aber auch langwierig wieder besser. Nachdem du gesagt hast, es ist so viel besser, viel trinken, die Antibiotika sind da, man kann ja sich selber aus der Apotheke Harnstreifer holen und da sind jetzt die Leukozyten gestern auffällig gewesen. Schauen wir, wie es weitergeht. Mhm. Wichtig ist, dass das Nitrit nicht anschlagt, weil dann ist es wirklich so, dass das dann schon Richtung Niere geht.
Ja, also Harnstreifel habe ich auch seit meiner ersten Schwangerschaft immer zu Hause und ist vielleicht auch was, was man wirklich den Schwangeren raten kann. Also das ist einfach sehr, sehr angenehm zu wissen, wenn es irgendwo zwickt und auch Harnwegsinfekte sind ja was Typisches in der Schwangerschaft. Und wenn man merkt, ui, beim Urinieren oder Wasser Binden, lassen, ja. Was sagst du, was
Binden.
Ist beim, ja.
Beim Urinieren ist sehr schön Hochdeutsch.
Ja, naja, ich bin ja auch sehr schön hochdeutsche Germanistin.
Ja, aber du warst auch nicht zufrieden mit dem Wort.
Na, urinieren ist irgendwie, das klingt so, finde ich, wenn während die Hauswand draußen pinkelt, so urinieren, dafür wird man bestraft vom Gesetz her.
Ehrlich?
Ja. Also wenn man beim Wasserlassen, so, das ist jetzt auch sehr mittelalterlich, aber wenn man beim Wasserlassen Schmerzen hat, hilft es einfach wirklich, wenn man so einen Harnstreifer zu Hause hat. Ich habe das auch gern für die Kinder. Mhm. Wenn die mir sagen, es tut weh oder wenn ich merke, die müssen ständig aufs Klo gehen oder so, dann lasse ich sie einfach mal in einen Becherl pinkeln, halt den Streifer rein und schaue einfach, sind die Werte in Ordnung. Ich finde, das ist wirklich, wirklich, wirklich sinnvoll, das zu Hause zu haben. Und ich habe dann einfach selbstständig schon, bevor wir ins Krankenhaus gefahren sind, auch einen Streifer gemacht. Und wenn die Leukozyten nicht angeschlagen hätten, wäre ich wahrscheinlich auch noch nicht gefahren. Aber so habe ich gewusst, okay, Entzündung ist im Körper, es tut sich was. Ich spüre es ja eh seit über 2 Monaten. Ja, seit knapp 2 Monaten, dass die Niere arbeitet. Also in die negative Richtung. Mhm. Und ja. Aber das heißt, die Antibiotika habe ich daheim. Ich fühle mich mit dir natürlich an der Seite auch immer relativ gut betreut, weil du da ein Fachwissen hast. Und naja, ich glaube, das ist für viele Frauen dann schon schwerer, auf eigene Faust gegen gynäkologischen Rat zu handeln. Und das ist auch völlig legitim, wird mir wahrscheinlich auch so gehen. Aber dadurch, dass ich da einfach auch auf meinen gesamten Körper gut achten möchte und einfach weiß auch, was Antibiotika oft mit mir dann machen, dass ich da einfach schaue, geht's auch ohne, das gut im Blick habe. Und ich bin eben auch in Schwangerschaft Nummer 4 so feinfühlig, dass ich weiß, was ist außerhalb der Norm. Und eben, ich schaue mich ja dann auch nicht ins Krankenhaus zu fahren. Mhm. War dann ja auch sehr spannend, wieder im St. Josef zu sein. Ich war in diesem Krankenhaus seit der ersten Schwangerschaft nicht mehr. Wer auch neu hier ist, ich habe alle meine 3 Kinder zu Hause geboren, mit dir als meiner Hebamme. Und ich war nur in der ersten Schwangerschaft wegen meiner Nierenprobleme im St. Josef Krankenhaus in Wien und war da auch stationär aufgenommen tatsächlich. Da gab es noch ganz andere Geburtszimmer, da war das St. Josef noch nicht renoviert. Und jetzt ist das wirklich ein Krankenhaus, ja, wo man sagt, es war wirklich kühl. Also ich glaube, sie dürften auch sehr modern ausgestattet sein und war einfach spannend, da in diesen Krankenhausbetrieb reinzugehen.
Wir sind irrsinnig schnell drangekommen. Sie war freundlich, kompetent, sie war ehrlich. Ich habe es jetzt auch nicht als so starken Appell wahrgenommen. Sie müssen das nehmen, sondern sie hat sehr eindeutig gesagt, in der Schwangerschaft ist man schneller. Ich habe darüber noch nachgedacht und habe mir dann gedacht, ich hätte gern gefragt, warum sie das sagt. Weil eigentlich geht es ja darum, dass es dir als Schwangere gut geht. Dass auch eine Nierenproblematik hat jetzt keinen Einfluss auf das Baby. Mhm. Ja, Antibiotika haben auch keinen Einfluss auf das Baby. Das heißt, es geht immer um die Frau. Mhm. Warum sieht man eine Schwangere in einer gewissen Form so viel anders als einen anderen Menschen? Also die Frage hätte ich ihr gerne gestellt.
Das ist nämlich auch immer meine erste Frage, die dann an dich geht, die ich dir dann auch schreibe. Macht das was mit dem Baby, wenn ich da jetzt zuwarte? Oder tut das was mit dem Baby, wenn ich da jetzt Nierenschmerzen habe? Und im Grunde, die Antwort lautet nein. Und sobald das ist, muss man ja eigentlich auch selbst entscheiden, okay, sind das jetzt Schmerzen, die ich nicht mehr tragen kann? Sind das Schmerzen, die ich nicht mehr tragen will? Ist das was, wo ich weiß, dass es einfach nicht besser wird ohne Medikamentengabe? Oder hinterfrage ich einfach nochmal? Und ich glaube, wer uns länger hört, weiß auch, wir sind da Meisterinnen im Hinterfragen. Und ich glaube, das ist aber auch ein Appell, da einfach gut auf sich zu hören und auf seinen Körper. Und wie gesagt, ich habe sie ja zu Hause und ich würde mich auch nicht scheuen, die Antibiotika zu nehmen. Ich vertraue auch darauf, dass das durch die Plazenta-Barriere einfach nicht zum Baby kommt. Und dennoch, jetzt dadurch, dass das wirklich sehr viel besser heute früh schon wieder ist durch diese krampflösenden Mittel, ja, bin ich jetzt einmal happy. Ich fand den Ausflug ins Krankenhaus dennoch wirklich sehr, sehr positiv. Einfach auch, weil wir das Baby gesehen haben. War wieder eine andere Situation als bei meiner Gynäkologin, wo man einfach beim Fernseher quasi mitschaut. Das war diesmal nicht. Also da war es halt eindeutig, ich liege auf der Liege und sie hat ihren Bildschirm bei sich. Das ist auch spannend. Das hätte ich jetzt nicht so gerechnet, dass man einen Ultraschall hat, wo man selber als Frau nicht sieht. Aber du bist hinter ihr gesessen und du hast ordentlich über die Schulter geschaut und hast viel erkennen können. Und ja, wir wissen ja tatsächlich seit vielen, 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 vielen Wochen, was dieses Baby wird. Und sie hat dann auch nochmal gefragt, ja, wissen Sie, was es wird? Habe ich ihr gesagt, was die Vermutung ist. Und dann, ja, man hat es eindeutig gesehen. Das war sehr nett.
Aber ich finde schon, dass sie sehr empathisch war ab dem Zeitpunkt, wo sie mit dir ins Gespräch gekommen ist, hat sie auch den Bildschirm zu dir zugewandt.
Also ja, das war... Genau, sie hat gemerkt, okay, ja, also da ist auch eine Mama, die das gern sehen würde und hat mir dann den Bildschirm eh zugewandt und hat mir dann noch ein bisschen erklärt, okay, wo sind die Beine, wo ist eben das Geschlecht und... Ja, das war sehr süß und das Baby wiegt jetzt schon fast ein Kilo, könnte man sagen. So habe ich es zumindest heute meinen Kindern erklärt, dass da eigentlich schon ein Milchbackerl, also wirklich so ein Liter Milch halt dann einfach im Bauch hoppert, weil wir sind heute der Straßenbahn nachgerannt. Und ich mit meiner Schambeinast, oder wie das heißt, der zwickende Schambeinast, die schmerzende Niere hinten und dann dieses ein Kilo Putzi, da war ich dann ein bisschen am Quietschen und mein Mittlerer so, warum hast du jetzt so Geräusche gemacht? Ich habe gesagt, du, das Baby haben wir gestern gesehen. Im Krankenhaus, das ist einfach schon auch nicht mehr so klein. Laufen ist jetzt nicht mehr so angenehm. Und das ist halt einfach auch im zweiten Trimester jetzt einfach auch schon so, dass man merkt, man ist körperlich nicht mehr wie am Anfang, dass einfach kein Bauch noch da ist oder er gerade am Wachsen ist, aber man kein nichts spürt, sondern ich habe eindeutig einen Bauch. Ich könnte auch überhaupt nicht einschätzen, wie ich den jetzt einordnen soll. Ist ja auch tendenziell nicht wichtig, ob es jetzt ein großer oder ein kleiner Bauch ist. Ich merke nur, dass es so spannend ist. An manchen Tagen stehe ich auf und denke mir, kleiner Bauch, winziger Bauch, alles geht, easy Bauch. Und an manchen Tagen stehe ich auf und denke mir, bist du narrisch? Was für eine Kugel? Riesig. Wie soll das noch werden, was ich da mitschleppe? Ich meine, das ist auch skurril.
Ich würde so sagen, in der ersten Schwangerschaft ist der Bauch wirklich so groß wie das Baby und dann ein bisschen was drüber.
Ja. Ja?
Und ab der zweiten Schwangerschaft kommt der Bauch viel, viel früher. Und das von Schwangerschaft zu Schwangerschaft. So, als ob der Körper sagt, ah, wieder schwanger und wumps, man explodiert. Ich finde eigentlich, für ein viertes Baby hast du keinen übergroßen Bauch. Aber selbst ich sehe, dass an manchen Tagen er anders aussieht. Ja, keine Ahnung, woran das liegt.
Nee, ich finde, es ist halt auch Sommer. Das heißt, man ist halt oft einfach auch im Bikini unterwegs. Und dann, wenn ich dann manchmal vorbeigehe am Spiegel, denke ich mir, na servus. Also ich schaue ja aus wie hochschwanger und beim ersten Kind kurz vor der Geburt oder noch ärger. Und das im Vergleich ist halt so arg natürlich. Ja? Und wenn ich gewandern habe, dann denke ich mir so, ah, manche sehen es gar nicht. Und es stimmt auch. Also ich glaube, bei manchen Gewandsachen, und ich habe halt natürlich jetzt auch viele lockere, luftige Riesenteile an, ich glaube, es fällt nicht sofort ins Auge. Aber natürlich merkt man einfach die Gewichtszunahme. Ich finde, man sieht es auch schon langsam, dass da einfach Kilos draufkommen und so. Und das ist auch absolut in Ordnung. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, wie man sich einfach auch jeden Tag so anders fühlen kann. Und man kann ja auch den Bauch nicht aufhalten, so in die Art. Aber an manchen Tagen denke ich mir, na bumm, ich habe halt noch 3 Monate zumindest, die dieses Baby in mir ist. Und ich bin einfach gespannt, dadurch, dass ich auch 3-4 Kilo Kinder hatte, was dieses vierte Kind da jetzt einfach mitbringt, ob da jetzt ein bisschen was anders ist oder ob es einfach wieder ein 4-Kilo-Wutzi wird. Und dadurch, dass es jetzt so wie Nummer 1 und Nummer 2 auf der Niere rumwetzt, rechne ich einfach mit einem dicken, süßen Popschi, dass da...
Properen Baby.
Einem properen Baby.
Es ist aber wirklich so, dass dieses Klagen über den großen Bauch, ja, bei Frauen, die schon Kinder bekommen haben, immer wieder zu mir kommt. Und ich versichere dann aber auch immer, der Bauch bleibt dann irgendwann stehen. Das heißt, man hat so das Gefühl, die letzten 8 Wochen ist er circa gleich groß. Ja, und das ist dann, ja, man tragt dann eigentlich früher einen großen Bauch mit sich herum, aber es geht nicht weiter.
Na schau, das finde ich jetzt schon wieder sehr erleichternd. Weil ich mir jetzt echt gedacht habe,
wie kommst du auch mit dem Wand durch zum Beispiel,
genau.
Oder?
Ja. Ja. Das ist nämlich schon auch ein Punkt, wo ich sage, ich möchte mir eigentlich nichts kaufen, was speziell auf Schwangerschaft ausgerichtet ist. Einfach aus dem Grund, dass es wahrscheinlich meine letzte Schwangerschaft ist, dass ich natürlich auch gelernt habe, dass man das gar nicht braucht. Und gerade in Sommermonaten, ja, eben, holt man sich eine Oversized-Bluse und dann zieht man die halt später auch wieder an. Also wenn einem dieser Look gefällt, was er mir ja tut. Demnach hoffe ich einfach, ich komme da jetzt gut durch. Aber merke auch, okay, im Herbst Hosen, es wird halt die ein oder andere Leggings sein müssen, die ich mir da hole. Aber jetzt schon dachte, na servus, also der Bauch wenn der noch weiter Gas gibt. Aber wenn du sagst, der bleibt stehen, das freut mich dann sehr. Ja. Mhm. Ja, generell merke ich einfach auch, dass da jetzt ein größeres Baby in mir sitzt und finde ich auch immer wieder faszinierend, dass es in meinem Kopf eben immer noch ein bisschen verschoben ist. Also Mitte siebtes Monat fühle ich mich fast noch gar nicht. Ich finde, ich bin noch so schön im fünften Monat, so schön im Anfang dieses schönen Glückstrimesters. Aber stimmt auch wieder nicht. Und ich merke es dann immer wieder schon noch an meiner Kondition, dass da einfach Kurzatmigkeit hineinkommt, dass ich mich durch die Hitzewelle, die jetzt auch da ist, sicher weniger bewege, als ich es gerne gemacht hätte. Habe mir im Winter so ein Walking-Pad geholt und habe eigentlich fix vorgehabt, auch weil wir das ja auch in unserem Geburtsvorbereitungskurs selber empfehlen, dass man einfach auch schaut, dass man auf seine Schritte kommt, dass man da eine gewisse Grundkondition behält, dass man fit bleibt für die Geburt, ist mir einfach wichtig, einfach weil ich auch weiß, nach der Geburt heißt es nicht nur ausruhen, sondern auch wieder drei Kindern sonst auch ja hinterherrennen oder halt seine Schritte tun für diese Kinder. Und natürlich, also dieses Walking Pad, das ist jetzt schön verstaut, weil es ist einfach zu heiß zum viel bewegen.
Wir müssen auch sagen, es hat jetzt wirklich seit fast zwei Monaten durchgängig 30 Grad plus, jetzt auch in Wien ein paar 40 Grad Tage. Mhm. Das ist schon eine besondere Zeit.
Ja.
Dadurch, dass du das Baby aber erst sozusagen Richtung Weihnachten bekommst, werden kühlere Tage kommen.
Ja.
Du musst halt dann wieder bei einem niedrigeren Beginn starten.
Niveau.
Ja, ja, aber ich glaube, es ist dir bewusst, dass Bewegung gut tut.
Ja, ja, das ist mir sehr bewusst, auch weil ich die Ausbildung zur pränatalen Yoga-Lehrerin habe und eigentlich da motiviert wäre, was zu tun für mich, generell auch weiterhin in mein Power-Yoga gehe, aber natürlich bei dieser Hitze nicht. Und ich finde auch, da darf man sanft zu sich sein und sagen, okay, egal in welchem Stadium ich jetzt bin und selbst wenn die Geburt kurz bevor stünde, ich würde mich auch nicht mehr bewegen, als ich jetzt gerade tue. Es ist einfach bei dieser Hitze wirklich nicht drin und ich glaube auch einfach nicht gut.
Mhm.
Also über seine eigenen Grenzen dazu gehen aus irgendeinem
Ehrgeiz oder dass man sich sozusagen gedrängt fühlt.
Genau.
Das, was Druck im Sommer schon geht, ist einfach im Schwimmbad sein und da auch wirklich schwimmen.
Ja, aber da habe ich auch gemerkt, mein Schambeinast und meine Niere tun mir weh.
Dann nimmst du bitte eine andere Schwimmform und schwimmst mehr am Rücken.
Ach.
Ja, wo du nicht sozusagen die Beine wie ein Frosch hast.
Kann ich am Rücken schwimmen?
Warum nicht? Das ist herrlich.
Ich glaube, ich bin seit Jahren nicht am Rücken geschwommen.
Probier's. Das ist
wie schwimmen
dann
am Rücken? Mit Kraulen?
Nein, nur mit den Füßen auf und runter plätschern.
Aha.
Und liegen.
Dann hätte ich echt Angst, dass mir eins der Kinder auf den Bauch hüpft, während ich da am Rücken düppel.
Dann bitte, wenn sie im Bett sind. Nein, es ist ja nur ein Beispiel. Ja,
ja,
oder man kann auch im Wasser eine leichte Wassergymnastik machen.
Ja.
Aber es kommen wieder kühle Zeiten und ich glaube, dann ist es alles effektiver, als jetzt in der Hitze eigentlich sich zu überfordern.
Ja. Es ist ja auch bei mir jetzt zumindest mit diesem zweiten Trimester fällt das sehr schön in den Sommer. Ich habe auch wirklich alle meine anderen dritten Trimester im Hochsommer erlebt. Das ist eine andere Hausnummer und ich muss sagen, deswegen fühlt sich's immer noch okay an. Die Hitze ist natürlich jetzt gerade Thema und dadurch, dass diese Podcast-Folge rauskommt, wenn es noch heiß ist, sage ich euch auch einfach mal, wie ich das jetzt mache. Ich schlafe mit Ventilator vor dem Bett. Ich habe Geschirrtücher, die ich mir nass mache und wirklich um die Füße wickel, weil ich einfach wirklich so eine heiße Fußsyndrom habe und ich kann nicht mit heißen Füßen einschlafen. Generell das Einschlafen in der Hitze fällt mir total schwer. Das heißt, ich kühle mich immer noch mal ab. Ich gehe dann wirklich von der Dusche nass ins Bett, lass mich dann ein bisschen anblasen vom Ventilator, schaue aber auch natürlich drauf, dass es jetzt nicht Vollgas ist, dass ich mich da jetzt nicht verkühle oder eben auch meine Niere kalt wird. Aber ich schaue, dass ich einschlafe bei Kühle, damit es mir einfach leichter fällt und merke aber dennoch, dadurch, dass wir Menschen ja immer wieder aufwachen in unserem Schlaf, wenn ich aufwache und es ist mir heiß, ich finde nicht mehr den Schlaf, das heißt, ich gehe einfach fünfmal die Nacht duschen. Und es ist einfach absurd, aber mittlerweile, ich zögere da nicht mal mehr, ich wälze mich nicht mal mehr. Mhm. Ich erwache, ich merke, es ist heiß, ich merke, ich kann nicht mehr einschlafen, ich gehe sofort duschen. Ich merke da richtig, ich bin dann richtig trunken, wanke ich da durch die Wohnung, fühle mich unendlich schwer. Da fühle ich mich wirklich wie ein Wal, der sich da versucht, ins Wasser zu hieven. Aber danach kann ich halt wieder einschlafen, weil ich dann halt wieder ein bisschen angeblasen werde. Mhm. Wir lassen auch wirklich dann die Fenster irgendwann offen. Ist ja auch schockierend. Also es kühlt ja mittlerweile erst um Mitternacht ab, circa in Wien. Und ab da mache ich dann die Fenster auf und muss sie aber dann natürlich in den frühen Morgenstunden wieder schließen, weil sonst bei dem Licht mein Mini ja sofort wach wäre. Das heißt, ich bin irgendwie so Fensterbeauftragte. Ich habe da eigentlich viel zu tun in der Nacht und merke auch, dass jetzt in diesen Hitzewellentagen ich dann einfach wirklich am Tag auch geistig nicht fähig war zu arbeiten und dann aber auch gesagt habe, ja wurscht, dann schlafe ich halt dafür. Und das ist jetzt gerade irgendwie so ein Rhythmus, den ich mir gönnen kann und wo ich mir aber auch denke, boah, Schwangere in dieser Hitze, dann müsst ihr euch einfach freinehmen.
Wirklich wissen, die Nächte sind schlechter, also man ist auch nicht so leistungsfähig und es gibt einfach Zeiten, da ist es so, wir sind noch nicht so wie in diesen südlichen Ländern, wo das schon seit Generationen so ist, dass eine ausgiebige Siesta gehalten wird, wo das teilweise auch in den Arbeitsbereich geht, dass dann eine deutliche Mittagspause ist, weil man weiß, da leistet eh niemand was und dann geht es mehr in den Abend hinein. Ich merke, das ist bei uns noch nicht drinnen. Ja, also wir ziehen oft auch einen Arbeitstag oder Arbeitsaufkommen durch den ganzen Tag durch. Und wenn das Wetter so bleibt, glaube ich auch, dass wir schon langsam in Österreich in so einen südländischen Rhythmus reinkommen müssen.
Na, und vor allem umdenken müssen.
Auch für die Kinder.
Ja, auch für die Kinder.
Ja, also wir konnten, bisher hatten wir das Glück in Österreich, ja, wir kannten Siesta. Immer wenn wir im Süden waren, haben wir die auch eingehalten, weil es gar nicht anders lebbar war. Aber wir sind jetzt genauso schon in einer Klimazone, wo wir das eigentlich bräuchten oder unser Körper das eigentlich verlangt. Und von daher finde ich das gut, dass du sagst, nein, arbeiten über Mittag ist nicht drinnen, eher hinlegen. Und wenn du mir sagst, dass du 5-mal in der Nacht duschen gehst, dann hast du ein Rezept gefunden, aber dann musst du einfach überlegen, du bist fast wie in einem Rhythmus einer stillenden Frau drinnen, ohne Stillhormone. Das heißt, es fehlt dir natürlich auch ein Schlaf. Und ja, früh schlafen gehen, was wieder mit der Hitze deppert ist. Also es ist gerade eine ganz, ganz schwere Zeit.
Ja. Zu dem Umdenken möchte ich jetzt auch noch was sagen, was wirklich, glaube ich, sehr wichtig ist für alle, die schon Schulkinder haben, die werden das wirklich spüren und mitfühlen und deswegen möchte ich das hier auch unbedingt sagen. Zwei Freundinnen von mir, die starten gerade eine Petition, dass wirklich darauf geachtet wird, dass es hitzefrei in der Schule geben soll, dass die Räumlichkeiten von Schulen, Horts, Kindergärten wirklich klimatisiert gehören oder ja angepasst einfach und dass sich da wirklich auch ein Umdenken ergeben muss. Also die Statistiken sind natürlich extrem schockierend, was jetzt auch diesen Sommer gemessen wurde, wie heiß es in diesen Klassenzimmern ist, wo sich so viele Schüler und Schülerinnen, Lehrende miteinander aufhalten, wo es auch von allen Seiten heißt, also von Konzentration keine Spur, aber auch, ich meine, da wirst du ja irre, das weiß man einfach. Und ich glaube, da sind wir immer noch nicht am Umdenken, sondern auch fast sogar am Querdenken, weil es ja auch immer wieder heißt, sie wollen die Sommerferien kürzen, das heißt, sie wollen die Kinder wieder früher in die Schulen und schicken. Da denke ich mir auch, na, wie soll denn das gehen? Also Juli, August ist mittlerweile sehr unrealistisch, dass es da total kalt ist. Mittlerweile ist es ja fast so, dass man damit rechnet, ah, im September ist auch noch heiß, da geht die Schule eh schon wieder los. Und das heißt, eigentlich muss man da wirklich rechtzeitig dagegen ansteuern, bevor sie eigentlich die Schulferien kürzen. Dass man eigentlich sagt, naja, eigentlich muss man umdenken und schauen, dass man die Kinder wirklich vor der Hitze schützt. Und da haben sie wirklich eine Petition und auch eine GoFundMe-Seite eingerichtet, wo ich auch schon gespendet habe, weil ich wirklich das so fühle, auch mit 3 Kindern schon im System. Ein 4. Kind wird ins System kommen. Dieses 4. Kind, wenn ich davon ausgehe, dass es bis zur Matura in der Schule bleibt, hänge ich als Mama noch 18 Jahre in diesem System drinnen und ja, ich merke auch, ich bin da sicher eine Mama, die auch dadurch, dass ich selbstständig arbeite, immer den Weg fahren würde, wenn es zu heiß ist, würde ich die Kinder auch zu Hause lassen. Es geht aber nicht für alle Familien. Es ist nicht für alle drin. Und die Kinder, die, also es ist ja schrecklich.
Es war im Juni schon so schrecklich, dass Klassen in den Keller gegangen sind und sich dort hingesetzt haben. Aber von Unterricht keine Spur. Und derzeit ist es immer noch in Österreich so, dass die Maturen, also eigentlich die Abschlussprüfungen im Juni sind, es ganz, ganz wenig klimatisierte Schulen gibt. Das heißt, es wird unseren Kindern und Jugendlichen viel zugemutet. Es gibt keinen Neubau mehr, wo nicht Klimaanlagen eingebaut werden. Wir müssen, also ich würde das bitte, wir werden das verlinken, das muss man unterstützen, weil keiner kann Leistung erbringen, wenn es einfach zu heiß ist.
Ja. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn einfach da unsere Reichweite da auch mithilft, dass man sagt, ihr findet in den Shownotes den Link zu dieser Aktion. Ich bin da auch meinen Freundinnen immer sehr dankbar, die da auch politisch viel im Blick haben und einfach schauen, wo sie was erreichen können. Und ich unterstütze einfach gerne auch völlig aus eigenem Interesse, weil ich finde, das ist wirklich am eigenen Leib zu spüren, was das heißt. Und man hört es ja auch in den ganzen Berichten. Ich meine, von Dachdeckern, von Baustellenarbeitern, die haben ja teilweise 69 Grad, habe ich jetzt gelesen. Unter den Bedingungen müssen sie arbeiten. Für die Kinder, die haben noch dazu keine Stimme, denen müssen wir eine Stimme geben und wir als vielfache Mütter wollen das unbedingt hier auch tun. Deshalb, ja, gut, dass das jetzt in diesem Thema jetzt irgendwie genauso reinpasst, dass wir das einfach für euch verlinken und bitte, bitte unterschreibt es da einfach.
Genau, damit man genug Unterschriften hat, damit es behandelt werden muss.
Ja, ja. Wäre schon gut, wenn das behandelt wird. So kann man es sagen.
Jetzt sag mir noch bitte 5 Highlights deines zweiten Trimesters.
5 Highlights. Also ganz spontan und flotti kommt mir jetzt gestern eben dieser Ultraschall im Krankenhaus in den Sinn, auch weil du dann plötzlich freudestrahlend gesagt hast, und das Baby liegt schon mit dem Kopf unten. Und du als Hebamme wirst jetzt eh auch gleich aufklären, dass das im zweiten Trimester noch absolut kein Muss ist. Hast auch gleich gesagt, das ist eh wurscht. Aber diese Information, die hilft einem als Mama, weil man einfach weiß, okay, das Baby hat schon mal den richtigen Weg einfach gefunden. Es ist nicht nur immer mit dem Bobsch unten, sondern es weiß theoretisch, wo ist der Ausgang.
Ich habe es dir deshalb auch erzählt, weil es ist jetzt dieses zweite Trimester zu früh, dass man es von außen spürt.
Aber man Nur der Kopf liegt, oder was?
Nur der Kopf liegt, ja, aber man hat dennoch doch ein inneres Bild. Da ist ein Baby drinnen und natürlich könnte man sich denken, ja, es darf quer liegen und es darf mit dem Bobsch unten unter dem Kopf. Aber wenn ich dir jetzt erzähle, ich habe es gesehen, es war mit dem Kopf unten, hat man plötzlich vor sozusagen seinem inneren Auge ein ganz anderes Wahrnehmen. Ah ja, das Baby ist gerade mit dem Kopf unten, das da oben ist der Bobsch und so weiter. Und klar, in einer halben Stunde kann es auch anders sein. Also wirklich wichtig zu wissen, alles, was man Informationen von der Lage bekommt, ist ein Jetzt-Zustand.
Momentaufnahme.
Eine Momentaufnahme ist gar nicht wichtig. Bitte sofort wieder aus dem Kopf herausgeben, dass wenn das Baby bei einem Ultraschall mit dem Popo unten ist, dass man dann die Gefahr hat einer Beckenendlage oder so. Nein, das entscheidet sich frühestens um die 32. bei Mehrgebärenden, auch erst um die 34., 36. Schwangerschaftswoche.
Ja, und dennoch war es nett. Eben. Ja. Ich bin dann mit meinem Mann am Sofa gesessen und gestern hat das Baby dann wirklich extrem gestrampelt. Also so arg haben wir es beide noch nicht gespürt, ich von innen und er auch von außen. War ein sehr feiner Moment und es war auch irgendwie nett zu wissen, ah, das ist halt, weil der Kopf halt unten ist und die Haxe ist schön oben. Ja, man hat dann wirklich ein Bild und man fühlt sich auch dann wieder verbunden und dann kurz einfach zum Baby zu schauen. Vom Kopf her hat sie gar nichts gezeigt, also wir hätten jetzt kein Profil oder sowas gesehen, aber wir haben einfach ja zwischen die Beine kurz geschaut und gewusst, dass der Kopf eben unten sein dürfte. Das war ein Highlight, was ich schon sehr als Highlight empfinde, ist, wie die Kinder einfach sind mit dem Baby. Also, boah, da kommen mir fast die Tränen. Sie sind so süß. Sie verabschieden sich jeden Morgen auch vom Baby mit Küssen auf dem Bauch. Das kommt auch nicht von mir. Also es ist wirklich einfach ein Drang von ihnen, sich von diesem Geschwisterchen zu verabschieden. Und ich merke einfach, wie sie sich freuen auf dieses Rudelmitglied und wie sie dieses Kind schon kennen. Und ich glaube da so an diese kindliche Intuition, dass sie dieses Baby auch schon viel besser kennen als ich fast. Zumindest habe ich das bei Schwangerschaft Nummer 3 so arg mitbekommen, dass mein Mittlerer schon so eine starke Verbindung zu diesem ungeborenen Kind hatte und so einen emotionalen Zug dorthin und mit diesem Kind gesprochen hat und auch sich Dinge ausgedacht hat und dass sich das auch weitergezogen hat, sobald dieses Kind da war. Es war ein Wiedererkennen zwischen ihnen.
Die Tränen sind schon da.
Und das merke ich jetzt mit diesem Baby auch. Und am stärksten eh auch wieder mit dem Jüngsten. Der hat genau denselben Altersabstand wie meine jetzigen 2 Jüngsten. Also es werden wieder genau 3 Jahre Abstand sein. Und auch der ist so verbunden mit diesem Baby. Und das ist so in seiner Welt so real, dass dieses Kind zu uns gehört. Und das ist ja mein größtes Glück. Und dazu kommen natürlich dann auch viele sehr, sehr lustig. Also wenn das ist mein zweiter Moment, einfach diese Geschwisterliebe, die ich jetzt schon so spüre zwischen ihnen. Und
Mein drittes ist einfach auch so lustige Begegnungen mit meinem Jüngsten. Mein Mini ist 2 und wird im September 3. Das heißt, das ist gar nicht mehr lang. Und ich liebe, liebe, liebe diese Phase schon mein ganzes Leben lang. Ich habe immer gebabysittet und meine liebsten Jahre waren die mit Kindern, die 3 Jahre alt sind. Weil was die einfach reden und was aus ihrem Kopf dann so rausgeballert wird, ist immer wieder sehr belustigend. Und mein Mini, der haut jetzt gerade wirklich Sachen raus, die ich ganz spannend finde. Mein Mini weiß seit ungefähr diesem Sommer, dass ich keinen Penis habe. Und das ist natürlich kein Geheimnis, weil wir sind ja auch viel nackt, auch gerade im Sommer. Aber jetzt hat er es realisiert. Jetzt hat er es realisiert und zwar eindeutig mit einem Blick zwischen die Beine, wo er dann wirklich ein bisschen schockiert war und gesagt hat, oh, was ist das? Und ich sage, du, das ist meine Vulva. Und ich muss dann gesagt, aber wo ist dein Penis? Habe ich gesagt, na, ich habe keinen Penis, weißt du, ich bin eine Frau, ich habe keinen Penis. Und dann hat er gesagt, da wirst du aber sehr traurig sein. Und habe ich gesagt, ja. Also nein, 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 ich habe nicht gesagt ja, ich habe gesagt nein. Oder ich musste einfach lachen, ich habe das nicht weiter kommentiert, aber ich fand das sehr, sehr lustig, dass er das einfach schockierend findet, also wo dieser Penis abgeblieben ist. Und genauso ist es halt viel Thema, wo natürlich das Baby rauskommt. Das heißt, die Gespräche mit meiner Mini über Geburt, über
Schwangerschaft,
übers Baby, ja, das ist schon sehr, sehr faszinierend.
Also ich weiß schon, dass es für dich auch ein Highlight war, dass du dann sagen hast können, so, aber jetzt bin ich mir sicher, jetzt habe ich es gespürt und wieder und dann jeden Tag und dann stärker.
Ja, das stimmt. Das ist auch ins zweite Trimester gefallen. Das ist gefühlt auch schon wieder lange her, weil jetzt das Baby eben schon durch die Bewegungen alltäglich spürbar ist und Teil von uns und unserem Familienalltag. Aber das stimmt, das ist ins zweite Trimester gefallen und das ist natürlich das absolute Highlight für mich und ist auch wirklich sehr, sehr schön. Und es ist auch gefühlt, dadurch, dass ich es auch schon kenne, wie Babys dann sind, wenn sie da sind, dass ich so viele Kinder mittlerweile auch schon durch die ersten Jahre des Schlafens begleitet habe und so weiter, ist es für mich jetzt auch ein viel klareres Bild als in Schwangerschaft 1 oder vielleicht auch noch 2, dass ich einfach weiß, okay, das Baby bewegt sich nicht, es schläft tatsächlich und ich weiß, wie ein schlafendes Baby ist und wie sich das anfühlt und wie friedlich das ist. Und okay, jetzt strampelt es, es ist munter und das fühlt sich jetzt schon so ein bisschen an, eben als wäre es Teil auch schon meines Alltags im Sinne von, okay, da ist jetzt wer wach, das heißt, es verlangt ein bisschen meine Aufmerksamkeit, während ich gerade andere Dinge schupfe und ich merke so, okay, das wird ja dann auch so sein, wenn es auf der Welt ist. Einfach wenn es schläft, habe ich mehr Ressourcen für die anderen Kinder oder für Dinge zu tun. Und wenn es dann aber wach ist, dann ist es Teil der Familie. Und ja, irgendwie fühlt sich das dann immer highlightig an, das stimmt, ja. Ja, ein Highlight sicher war auch unsere Urlaubstage, kann man schon so sagen, dass man einfach auch gespürt hat, okay, es geht trotz Anstrengung einfach viel mit den Kindern. Ich habe keine Angst davor, was nächsten Sommer wird, wenn das Baby da ist. Ich finde, das ist auch ein gutes Gefühl, dass ich da einfach wirklich sehr angstfrei in diese Veränderung reingehe. Ich glaube, so stark habe ich das auch noch nie gespürt. Ich weiß einfach, dass oder bin da einfach ganz im Vertrauen, dass dieses Baby zu uns passt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dass ich auch durch meine Erfahrungen mittlerweile und durch meine Ausbildungen und durch meine Expertise in gewissen Themen, durch deine Unterstützung, dass ich mich da einfach so gut auskenne, dass ich weiß, das ist alles schaffbar. Es wird alles, solange es diesem Baby gut geht und mir und dass wir da psychisch und physisch keine Hürden haben, dass sich da alles einfach gut fügen wird. Und ja, das ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Ich habe ja auch 4 Kinder. Und mir ist genauso gegangen wie dir, auch beim 4. Kind, überhaupt keine Sorge, dass das nicht stemmbar ist. Einfach deshalb, weil weder du noch ich 4 Linge bekommen haben, ja, sondern man hat einfach schon 2 bis 3 große Kinder. Und dann kommt noch ein Baby dazu. Das heißt, man lebt in einem ganz anderen Ist-Zustand, wie vielleicht noch bei Nummer 1 und 2, wo man wirklich 2 Kleine hat. Ja, also das heißt, das ist ja jetzt schon viel, viel leichter. Und du hast jetzt 2 Schulkinder. Die sind ja echt schon
autark.
autark in einer gewissen Form auch natürlich sehr interessante Persönlichkeiten, aber auch die besten Babyschaukler. Und auch ein Dreijähriger kann einfach
kurz beim Baby bleiben.
Kurz beim Baby bleiben, also jetzt, also und macht es ja auch gern. Das heißt, man hat eigentlich zu, du hast das erst so schön gesagt, zu deinem Rudel, das ja schon einfach gut unterwegs ist und wo schon alle gemeinsam gut laufen können, kommt halt ein kleines dazu. Und das ist eigentlich, ja, ein bisschen ein Arbeitsaufwand, aber vor allem eine Bereicherung. Und das habe ich so stark erlebt.
Und da merke ich schon auch einfach, dass ich das eh auch schon gesagt habe, dass ich nicht mehr zu dieser Ein-Kind-Phase zurück möchte, weil es ist natürlich alles neu, es ist alles überfordernd. Es ist andererseits aber auch, ich möchte nicht sagen langweilig, aber es ist einfach eine andere Stimulation oder es ist eine andere Dynamik oder es ist ein anderes Familienkonzept. Und ich werde immer wieder gefragt nach Servus, also vierte Schwangerschaft und na bumm und wie machst du das und Hut ab und hier und da. Und ich denke mir immer so, nein, ich fühle es ganz anders. Ich sehe, wenn ich meine Freundinnen sehe, die erst ein Kind haben und mit dem den Sommer verbringen müssen, das ist ein ganz ein anderer Aufwand von der 1:1-Betreuung. Alleine jetzt im Sommer mit einem zweijährigen Kind, da bist du einfach im Einsatz. Ich habe das auch so, wieder so gemerkt, in unserem Urlaub, die zwei Großen waren im Camp und ich hatte nur den Jüngsten, das Mama konnte ich dann irgendwann nicht mehr hören, weil du bist halt in ständigem Kontakt, im ständigen Einsatz und ja, natürlich, selbst wenn du sie mitnimmst bei deinen Dingen, die du machst, kochen, einkaufen, bla bla bla, du bist in ständigem Einsatz. Und das ist ein Unterschied, wenn da eben auch große Kinder dann dabei sind, weil dann sind plötzlich alle miteinander im Trampolin und du hast wieder kurz Luft. Na, ich fühle mich damit wirklich nicht überfordert und ich finde, es ist gar kein Hut ab, so viele Kinder. Klar, viele Kinder bringen andere Themen mit, also man kann sicher auch mal eine Folge darüber machen, was es heißt, Großfamilie zu sein versus nur ein Kind zu haben. Wobei, da müssten wir unseren Gast reinholen, wir sind halt beide Großfamilienkinder. Aber
ich glaube, man kann ja auch erzählen, wie wir das Leben in Großfamilien erleben.
Es auch ist die als, Angst zu nehmen.
Ja, es ist jetzt eigentlich in unserer Familie die dritte Generation mit vier Kindern. Ich glaube, das hat schon echt eine Dynamik, wo man schon sagen kann, da kann man schon echt hinschauen. Nämlich in völlig unterschiedlichen Konstellationen, weil ich war die Jüngste, du warst die Älteste, meine Mama hatte vier, ich vier, du bald vier. Da ist schon auch ein Erfahrungsschatz, wie es einem auch gegangen ist in diesem Geschwisterhaufen, ist ja so, aber auch wie man es als Mama erlebt, überhaupt dieses Haufens zu sein. Also da können wir sicher reden, um auch ein bisschen so den Blick zu öffnen, kann man schon vorhersagen, wie viele Kinder man haben wird? Oder ist es nicht eh so, dass man plötzlich die Freude hat am Kinderbekommen und dann sind es plötzlich mehr? Ja, also das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Und
trotzdem fühlt es sich nicht hart an.
Genau,
also,
genau.
Oder zumindest für mich. Also man kann ja nicht immer nur aus der eigenen Perspektive reden, aber ich kriege ja schon sehr viele Vorurteile oder auch Meinungen um die Ohren gehaut und das tagtäglich, auch darüber werden wir eine Folge machen. Ich habe drei Buben, ich meine, das ist ja schon mal Skandal und noch dazu kriege ich jetzt noch ein Kind, das heißt, das ist noch Ärger für viele und ich höre mir wirklich jeden Tag an, wie hart mein Leben sein muss und da möchte ich schon wirklich dagegen ansteuern, einfach weil es mir auch auf die Nerven geht. Ich kann es nicht mehr hören, ich fühle größere Leichtigkeit als mit einem Kind. Ich persönlich würde mich nie für nur ein Kind entscheiden und jede Familie fühlt das sicher genau richtig, wie es passt, aber ich kann auch diese Meinungen einfach nicht mehr ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, weil es ist eigentlich unfair. Eigentlich, du hängst ja auch nicht einer Ein-Kind-Mama an, wie leid sie dir tut.
Eigentlich nicht.
Ja, und auch nicht einer Zwei-Kind-Mama.
Nein, um Gottes Willen.
Weil ich denke mal, jede Familie, jedes Paar hat doch auch erstens das Recht, wenn es geht, und die Freiheit, sich dafür zu entscheiden, für mehr oder für weniger Kinder.
Okay, ich glaube, das war jetzt eh sehr lang. Ja, nur vielleicht kurz noch zum Abschluss, um da noch ein bisschen Ehrlichkeit reinzubringen. Also ich merke schon, dass es nicht nur Leichtigkeit ist, klar, sondern dass auch meine Ressourcen sehr knapp sind immer wieder, dass ich einfach sehr oft dann überstimuliert bin von Dingen, das mich selbst stresst, wenn ich Nachrichten bekomme per WhatsApp, wann man sich wieder sieht oder so. Ich merke einfach bei der Hitze in diesem Lebensstadium, das Antworten fällt mir sehr, sehr schwer im Moment. Ich glaube, das ist einfach auch hormonell bedingt, dass sich das Gehirn auch wieder ändert, dass da einfach Dinge wichtiger sind jetzt gerade, als auf Nachrichten zu antworten. das ist einfach auch Teil der Wahrheit, dass man nicht immer für alles Ressourcen hat und sich da wieder einfach was umschiftet und man wieder noch mehr Platz einräumen muss für ein Kind, das kommen wird, nämlich relativ bald. Und ich glaube, da tut sich einfach ganz viel in einem weiblichen Körper und auch da seid gut zu euch. Man kann nicht für alles immer bester Stimmung sein, bin ich auch nicht, weiß Gott. Ja, das noch kurz als ehrliche Abschlussworte, dass ich einfach gemerkt habe, ja, auch ich bin überreizt, auch ich bin stimmungstechnisch sicher teilweise, zumindest zu meinen engsten Personen, nicht die freundlichste Pute.
Aber ich glaube, so geht es fast jedem, auch nicht Schwangeren in dieser Hitze.
Ja.
Wir leiden alle drunter.
Wir leiden.
Ja.
Dann möge die Hitze bald vergehen. Wir wünschen euch einen feinen Sommer dennoch. Schaut's gut auf euch und danke
alles
fürs Zuhören.
Alles Liebe aus der Villa Muttermund.
Danke, dass du heute zugehört hast und wenn du mehr von uns sehen möchtest, auf Instagram leben wir die Themen aus dem Podcast weiter. Gedanken, Hintergründe und echte Momente aus unserem Leben. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere gerne unseren Newsletter. Dort erfährst du als Erste von neuen Episoden, besonderen Projekten und bekommst Einblicke, die wir nur mit unserer Newsletter-Community teilen. Falls du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dieser Podcast entsteht mit viel Herz, Zeit und echter Leidenschaft. Über unseren Buy Me a Coffee-Link kannst du uns auf einen virtuellen Kaffee einladen und dazu beitragen, dass wir auch weiterhin Folgen für euch aufnehmen können. Und falls du gerade schwanger bist und dich fragst, wie du dich wirklich gut auf deine Geburt vorbereiten kannst, wir haben genau das Richtige für dich. Unsere Villa Muttermund-Methode ist unser Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs, der dich mit echtem Wissen, konkreten Hilfsmitteln und tiefem Vertrauen in deinen Körper begleitet. Die Videos haben wir mit viel Liebe für dich aufgenommen und das Feedback der Frauen, die mit dem Kurs geboren haben, ist wirklich wunderbar. Einmal im Monat findet außerdem unser Geschwisterkurs im Geburtshaus statt, in dem ich alle zukünftigen Geschwisterchen auf die Ankunft ihres Babys vorbereite. Und wer Unterstützung beim Thema Babyschlaf oder Stillen, Beikost etc. braucht, unsere Babyschlafberatung und die Stillgruppe für daheim, die wöchentlich via Zoom stattfindet, sind genau dafür da. Alle Infos zu unseren Angeboten findest du auf www.villamuttermund.at oder auch hier in den Shownotes. Alles Liebe aus der Villa Muttermund und bis zum nächsten Mal, Rotraud und Valerie.